Herzlich willkommen zu meinem Podcast Irgendwohin hören. Mein Name ist Thomas Uhle. Meine frühesten Erinnerungen an Tibet datieren aus der Mitte der 80er Jahre. Damals verschlang ich geradezu alle Bände der Comicreihe Tim und Struppi aus der öffentlichen Stadtteilbücherei, die praktischerweise im selben Gebäude wie meine Schule untergebracht war. Die meisten waren ständig verliehen, sodass ich nehmen musste, was gerade da war. Es gab also keine bestimmte Reihenfolge, in der ich die Bände lesen konnte. Irgendwann war er einfach dabei. Band Nummer 19, Tim in Tibet, erstmals erschienen 1960. Die Schöpfungen des Zeichners Hergé, der eigentlich Georges Remy hieß, begeistern seit bald 100 Jahren eine große Leserschaft. Hergé zeichnete nicht einfach irgendwelche Bildgeschichten oder Comics. Vielmehr war er der Erfinder eines Stils, der heute als Ligne Claire bekannt ist. Wikipedia schreibt dazu, dass es sich um Zeichnungen handelt, die geprägt sind von klaren Konturen, die ohne Schraffuren oder Schattierungen auskommen. Die Kolorierung folgt dem und arbeitet ohne Farbverläufe mit einfarbigen Flächen. Allerdings machte der Schöpfer von Tim und Struppi sich die Arbeit zu Beginn noch sehr einfach. Er war geprägt von seinem Umfeld und irgendwie ein Kind seiner Zeit. Seine erste Stelle hatte Remy bei einer katholischen Zeitung, die so konservativ war, dass die Bischöfe Wölki, Hanke und Voderholzer heute noch zu Fuß nach Brüssel laufen würden, um ihr Abonnement zu erneuern. Die ersten Bände schilderten Tims Abenteuer im Kongo, in Amerika und in der damaligen Sowjetunion. Sie waren lustig, sie waren abwechslungsreich und spannend und aus heutiger Sicht mindestens schwierig. Weil Hergé Tim im Kongo auf Ureinwohner treffen ließ, die das damalige Bild vom naiven oder sogar dummen Afrikaner 1:1 übernahmen. Die Belgier waren die Kolonialmacht und daran wurde nicht gerüttelt. Die Afrikaner waren eben Wilde. Ob die Geschichte allerdings junge belgische Fans wirklich dazu ermuntern konnte, die natürliche katholische Missionierung im Kongo zu ihrem größten Berufswunsch zu erklären, sei dahingestellt. Mit den Indianern in Amerika war es nicht besser und Tim im Lande der Sowjets malte damals im wahrsten Sinne des Wortes ein Schwarz-Weiß-Bild von den grimmigen Kommunisten. Dieses erste Abenteuer wurde in wöchentlichen Comicstrips veröffentlicht und zwar auf ausdrücklichen Wunsch des Herausgebers. Herges Quelle war ein fragwürdiges Buch, das gar nicht erst versuchte, seinen antikommunistischen Ansatz zu verbergen. Spannend wird die Geschichte erst, als Tim am Ende des vierten Bandes, die Zigarren des Pharaos, erklärt, für sein nächstes Abenteuer nach China zu reisen. Das veranlasste den Kaplan der chinesischen Studenten an der katholischen Universität Löwen zu einem Brief an Hergé. Er warnte ihn davor, allzu sorglos mit der neuen Geschichte umzugehen. Die beiden trafen sich und um seinen Rat zu untermauern, brachte er einen chinesischen Studenten mit, Zhang Zhongren. Wem nun der Name Zhang bekannt vorkommt, dem wird geholfen. Denn so wie in den Comics künftig ein chinesischer Junge namens Zhang zu Tims Freund wird, freunden sich auch der chinesische Student und Hergé an. Zunächst führt die Begegnung aber dazu, dass Hergé nun gründlicher recherchiert. Zhang Zhongren erzählte dem Zeichner über die Kultur seiner Heimat und Hergé wiederum setzte sich kritisch mit dem Kolonialismus auseinander. Was den Abenteuern im Kongo und in Amerika gut getan hätte, ist im 1934 erschienenen Band Der blaue Lotus erstmals zu erkennen. Der Appetit Japans auf China war groß und manche der Verwicklungen waren die Inspiration zu Tims Reise nach China. Zhang, Tims chinesischer Freund, sollte erst viel später wieder auftauchen. 1959 ging es Tims Vater nicht gut. Hergé litt unter Albträumen und seine Ehe ging zu Bruch. Sein Schweizer Psychoanalytiker, ein Schüler von C.G. Jung, soll ihm sogar abgeraten haben, weiter Comics zu zeichnen. Hergé lehnte dieses Ansinnen glücklicherweise ab und verarbeitete diese Zeit im Band Tim in Tibet. Ein außergewöhnliches Abenteuer. Es gibt keinen bösen Gegenspieler, Schulze und Schulze kommen nicht vor, Bianca Castafiore schmettert keine Arien und keine Borduren nerven. Stattdessen erleben Tim und Kapitän Haddock die übersinnlichen Wahrnehmungen des tibetischen Buddhismus und Mystizismus. Da schwebt schnell mal jemand ein paar Zentimeter über dem Boden, aber es ist eben erstaunlich. Niemand wird mehr als naiv oder dumm dargestellt, nur weil er inmitten eines riesigen Gebirges und abgeschieden von der angeblichen Zivilisation des Westens lebt. Die Menschen hier kommen gut zurecht. Niemand braucht die Belehrungen eines belgischen Abenteurers und Reporters. Der britische Autor und Regieexperte Michael Farr vermutet, dass der Autor mit dieser Geschichte seinen Umgang mit den Indianern in Timmin, Amerika wieder gut machen wollte. Als liebevoll muss man den Umgang Regies mit Tim bezeichnen, der hier um den vermeintlich toten Freund weinen und auch mal Angst haben darf. Sehr wahrheitsgetreu und detailgenau sind die tibetischen Bräuche geschildert, ebenso ihre Kleidung. Hergé interessierte sich nach Michael Farrs Ausführungen nicht nur zur Recherche für die Schicksale des Landes. Dieser Band ist einer der gelungensten der Reihe um Tim und Struppi. Entsprechend beliebt ist er auch. Vielleicht geriet er auch deshalb ins Visier der chinesischen Machthaber. Die verlangten vom Verlag, dass der Band in China unter dem Titel Tim und Struppi im chinesischen Tibet veröffentlicht wird. 2001 verhinderte die Hergé-Stiftung dieses absurde Ansinnen. Dafür wurde der Stiftung 2006 auf Initiative der International Campaign for Tibet, kurz ICT, der Light of Truth Award vom Dalai Lama verliehen. Denn Tibet ist eine wirklich gebeutelte Region in Zentralasien, inmitten des Himalaya-Gebirges. Als hätten die jahrhundertelangen Kämpfe um die Vorherrschaft dort nicht genügt, mussten die Tibeter nach dem britischen Tibet-Feldzug ab 1903 erneut eine fremde Besatzung ertragen. Erst 1913 konnte der damalige 13. Dalai Lama die Unabhängigkeit Tibets proklamieren. Als 1949 die Kommunistische Partei in China die Macht ergriffen hatte, wuchs auch der Appetit Chinas auf Tibet wieder. Ein Jahr später kapitulierte die schlecht ausgerüstete tibetische Armee und China erklärte Tibet fortan für eingegliedert. 1959 kam es zum Tibet-Aufstand und der 14. Dalai Lama, das ist derselbe, den wir glücklicherweise heute noch kennen, musste ins indische Exil fliehen. Vermutlich 80.000 Tibeter fielen dem Freiheitskampf zum Opfer und von 1966 bis 1969 wurden tausende Klöster und religiöse Stätten von der chinesischen Besatzungsmacht zerstört. Mönche werden seitdem verfolgt, sie werden verhaftet, in der Haft gefoltert, sie werden ohne Gerichtsverfahren hingerichtet, sie werden ermordet. Die, die sich fügen, kehren als gebrochene Menschen aus der Haft zurück. Immer wieder verbrennen sich verzweifelte Tibeter aus Protest in der Öffentlichkeit selbst, denn die Bevölkerung wird von der starken Präsenz chinesischer Truppen und Polizisten unterdrückt und an der freien Ausübung ihrer friedlichen Religion gehindert. Darüber hinaus zerstört die chinesische Regierung unwiederbringlich die Umwelt in der Region und nimmt damit den Menschen dort ihre Grundlage zu einem selbstbestimmten Leben. Die Volksrepublik China behauptet ungerührt, dass Tibet seit Jahrhunderten ein Teil ihres Landes sei. Mehrere Menschenrechtsorganisationen sorgen dafür, dass das Leid der Tibeter nicht in Vergessenheit gerät. Tibet ist nach Ansicht der Internationalen Juristenkommission aus 1960 ein besetztes Land. Es sei 1950 beim Einmarsch der Chinesen ein unabhängiger Staat gewesen. Der Tibet-Aufstand 1959 fand am 10. März statt. Organisationen wie die ICT erklären dieses Datum zum Tag der Tibet-Solidarität. Vielleicht ist der 10. März 2023 eine gute Gelegenheit, an die Menschen in Tibet zu denken. In diesem Teil der Welt können die Menschen nicht frei des Aufstands gedenken oder überhaupt an die Hoffnung eines freien, unabhängigen Tibet. Die ICT und andere erinnert an die beiden Schwestern Yudon und Tsumka aus der Präfektur Nakchu. Die chinesische Polizei fand bei einer Durchsuchung im vergangenen Sommer ein Foto des Dalai Lama auf dem Hausaltar von Yudu. Tsumka wurde verhaftet. Yudu ebenso. Vermutlich befindet sich Yudu noch immer in Haft, aber nicht mal das ist sicher. Vielleicht lebt sie nicht mehr. Religionsfreiheit konnte unter der chinesischen Besatzung den Tod bedeuten. Aber das spurlose Verschwinden ist für alle Beteiligten mit seiner Ungewissheit vielleicht noch schwerer zu ertragen. Es ist kein Zufall, dass Tim in Tibet keinen gewalttätigen Bösewicht trifft. So wenig es ein Zufall ist, dass sich kein Nachbar von Tibet bedroht fühlen muss. Noch ein bisschen Kitsch zum Ausklang. Wären alle Völker so friedlich wie die Tibeter, sähe unsere Welt sehr wahrscheinlich anders aus. Und wer möchte, zündet am 10. März eine Kerze für Tibet an oder nimmt mal wieder Tim in Tibet zur Hand. Einfach, um dieses Land und dieses Volk nicht zu vergessen. In den Shownotes verlinke ich einige der Menschenrechtsorganisationen, die sich für das tibetische Volk und seine Anliegen einsetzen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.